wenn ich mich verstellt habe, immer wenn ich war ich nicht besonders effektiv. Immer wenn ich mich verwundbar gemacht habe, wenn ich den echten Felix rausgelassen habe, wenn ich gesagt habe, was ich nicht weiß, dann bin ich effektiv geworden.
Es gibt Menschen, die schreiben Bücher über Verantwortung oder als Politiker reden sie gerne drüber. Und es gibt Menschen, die gründen einfach mal Unternehmen oder Initiativen, wenn ihnen zu lange an runden Tischen diskutiert wird. Mein heutiger Gast gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Er war Strategieberater bei McKinsey, hat das Sozialunternehmertum mit aufgebaut, den Bundesverband Deutscher Stiftungen geführt, gründete sein Unternehmen Because, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, und er brachte mit der Initiative Hashtag Unterkunft Ukraine innerhalb kürzester Zeit zehntausende Menschen mit privaten Gastgebern zusammen. Man könnte sagen, während andere noch Sitzungsprotokolle geschrieben haben, machte er schon vor 20 Jahren den Unterschied. Ich freue mich auf ein Gespräch über Verantwortung, Führung und Mut mit Felix Oldenburg. Hallo lieber Felix.
Hallo Kai, schön, dass ich hier sein darf.
Felix, wir kennen uns schon viele Jahre. Wenn ich 20 Jahre zurückschaue, in deinem Leben zieht sich für mich ein roter Faden durch alle beruflichen Stationen. Es geht eigentlich immer um Verantwortung übernehmen und das aber auch immer mit so einem gesellschaftspolitischen Kontext. Ist das für dich schon immer kombiniert gewesen, Verantwortung und dieses größere Thema gesellschaftspolitischen Einflusses?
Ich muss dir gleich am Anfang ein Geständnis machen. Mit dem Wort Verantwortung kann ich gar nicht so viel anfangen.
Na, dann haben wir den richtigen Podcast.
Ich finde das so leicht abtörend. Wenn ich mit anderen Menschen über Verantwortung spreche, hört es sich oft so an, oder kommt es, glaube ich, bei Menschen oft so an, als ob da drin steckt, du solltest irgendetwas wollen, du sollst irgendetwas tun für andere.
Mhm.
Ich bin einfach dem gefolgt, was mir am meisten Freude gemacht hat, von Anfang an. Ich habe mich zufällig interessiert für Dinge, die gesellschaftliche Themen waren.
Mhm.
15 Unterschriften gesammelt, damit ein indischer Einwanderer in der Dialyse bleiben durfte und nicht abgeschoben wurde. Es hat mich einfach interessiert. Ich kann nicht sagen, warum. Ich habe es weniger aus einem moralischen Müssen heraus oder Sollen heraus getan, sondern einfach, weil mich diese Themen interessiert haben.
Das finde ich ganz spannend. Verantwortung als etwas von außen Erwartetes zu konnotieren. Mir geht es übrigens, wenn wir gerade bei Werten sind, bei einem oft von Sozialdemokraten bemühten Wert, nämlich bei Solidarität so.
Mm, ah.
Wenn Solidarität eingefordert wird, ist das häufig auch für mich empfundenermaßen etwas, wo gesagt, jetzt musst du da auch mitmachen. Und es erlebe das dann nicht als intrinsisch, ich möchte mich anschließen einer Bewegung, sondern von mir wird erwartet, dass ich hier.
Ach, das ist interessant. Ja, überhaupt, welche Begriffe mit welchen moralischen Konnotationen verbunden sind. Ich habe dann Moralphilosophie studiert, viele Jahre, weil mich das interessiert hat, aber währenddessen war ich schon unternehmerisch aktiv.
Aha.
Und ich habe immer wieder beobachtet, dass Begriffe so ganz unterschiedlich gelesen werden und auch so eine Begriffskonjunkturen dann zu einer Ermüdung führen. Und offenbar sind wir im Moment in einer Art gesellschaftlichen Ermüdung mit vielen dieser Konzepte, die uns als moralisierend vorgeschrieben werden. Ich erlebe, es gab noch nie in meinem Leben eine so große Aversion gegenüber Menschen, die anderen erklären wollen, was sie zu tun haben, wie heute.
Ja, da bin ich absolut bei dir als freiheitsliebender Mensch. Ich gehe dann mal auf das, was du an Erfahrung gemacht hast. Du hast ja in verschiedenen Organisationen gewirkt, verschiedene Organisationen auch geführt. McKinsey, was Verband,
ja, Moment, Stiftungen. McKinsey
ist, hast du nicht geführt.
Ist ein Ausrutscher in meinem Lebenslauf, muss man mal sagen.
Musst dich nicht für entschuldigen.
Nein, 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 aber alle sagen immer der Ex-McKinsey-Berater. Ich war anderthalb Jahre in meinem Leben bei McKinsey. Ja. Den Rest des Lebens habe ich mich um Unternehmertum gekümmert,
weil
ich selber unternehmerisch tätig.
Was hast du auf dem Weg, was hast du denn auf dem Weg dieser ja sehr diversen, um das Wort auch mal zu bemühen, dieser sehr diversen, fast Patchwork-artigen Profile, die du gezeigt hast, was hast du da über dich gelernt?
Oh, ganz viel. Also man sagt ja immer, das Leben versteht sich von hinten, nicht? Lebt sich nach vorne und versteht sich von hinten. Mir scheint das wie eine Art Spirale.
Mhm.
Du sagst Patchwork. Ich bin um ein Thema gekreist, erstmal ganz breit, von politischem Engagement übrigens in der Sozialdemokratie.
Mhm.
Aber das war nicht von langer Dauer, auch wenn ich mal treu in der Partei geblieben bin bis vor kurzem. Aber ich bin gekreist um gesellschaftliche Themen, um dann immer engere Kreise zu ziehen bis zu einem Thema, das mich die letzten 10, 15 Jahre beschäftigt. Und das ist die Rolle von Vermögen in unserer Gesellschaft. Wie engagieren sich Menschen, die Geldvermögen haben, anderes Vermögen haben und damit gesellschaftliche Themen bewegen wollen? Und das habe ich aus verschiedenen Perspektiven beobachtet, gesehen, was da für ein Systemversagen eigentlich in Deutschland vorliegt. Und so bin ich heute wie durch eine Spirale am Kern angekommen, an dem, was ich jetzt verändern möchte.
Das klingt gerade ein bisschen wie eine pauschale Anklage. Das System hat versagt. Wer hat versagt?
Das System sind immer ganz viele. Es sind Rollen, Akteure. Aber wenn wir uns angucken, dass wir im reichsten Moment der Menschheitsgeschichte leben.
Wir in Deutschland.
Wir in Deutschland. Auch global, aber wir in Deutschland auch. Und trotzdem das Gefühl haben, dass überall das Geld fehlt, um Herausforderungen zu lösen, die eigentlich durch das Warten nur teurer werden. Dann ist irgendwas falsch. Und was dieses Irgendwas ist, das habe ich in hunderten, wahrscheinlich tausenden Gesprächen ergründet in den letzten Jahren. Und das hat viel mit einer Vermögensverteidigungsindustrie zu tun. Ich benutze den Begriff ganz bewusst, weil das oft andere, wie man neudeutsch sagt, Incentives, andere Anreize sind, als die, die die jüngeren Vermögenseigentümer heute selber mit ihrem Geld verbinden. Wir haben eine gesetzliche und steuerliche Rahmensetzung, die nicht passt darauf, dass wir Probleme heute lösen müssen, anstatt Geld einzuschließen, damit es in 100 Jahren noch Erträge erwirtschaftet. Und wir haben auch eine ziemlich schiefes eigenes Verhältnis als Gesellschaft zu unseren Reichen und ihrem Engagement. Und all das zusammen ergibt die paradoxe Situation, dass wir reicher sind als je zuvor und prozentual weniger geben als je zuvor.
Ja, also dieses reicher als je zuvor ist, glaube ich, eine volkswirtschaftliche Dimension. Die ist nicht eine individuell empfundene. Wirst du da mit mir d'accord sein?
Immer. Niemand empfindet sich jemals als reich, übrigens auch die Reichen nicht. Ich habe noch ganz selten Menschen getroffen, die sich selber als reich bezeichnen. Jeder vergleicht sich natürlich immer mit anderen. Aber ich spreche auch individuell darüber, es gibt mehr Menschen als jemals zuvor, die Geld zur Verfügung haben, das sie für die Absicherung des eigenen Lebensstandards nicht mehr brauchen.
So, dann machen wir es mal konkret. Das Wort ist eben gefallen von dir, das Geld ist eingeschlossen.
Ja.
Wen meinst du und auf welche Form möchtest du jetzt einen Einfluss nehmen, im Sinne auch des Begriffes Verantwortung, und was soll mit dem eingeschlossenen Geld passieren?
Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg ein enormes Wirtschaftswunder gehabt und the sky was the limit. Wir sind gewachsen und wir haben dann einige Jahrzehnte später festgestellt, diese Realisation begann natürlich mit dem Club of Rome-Bericht zu den Grenzen des Wachstums, dass man eben nicht endlos wachsen kann. Und dann gibt es eine Zwischengeneration, die hat die Früchte dieses Wachstums monetarisiert angelegt, zu Finanzprodukten verwandelt. Das ist nicht mehr Unternehmertum in dem ursprünglichen Sinne einer Gründergeneration, sondern wir haben in den vergangenen 2-3 Jahrzehnten den Aufstieg von Vermögensverwaltern, Family Offices, die Produktisierung des Reichtums. Ja. Und das führt dazu, Thomas Piketty, andere, die dann beschreiben, auch volkswirtschaftlich, wie Menschen, die Vermögen haben, sehen, dass sich ihr Vermögen schneller vermehrt, als dass Menschen, die arbeiten, eine Aussicht darauf haben, dass sich ihre Einkommenssituation auch nur ansatzweise so schnell verbindet. Ich mache daraus gar keinen. Daraus sind ja viele Gerechtigkeitsdiskurse entstanden. Ich habe dazu sicherlich eine Meinung, aber mir geht es eigentlich um die individuelle Perspektive von Menschen, die in der Situation sind, mehr zu haben, als sie für sich selber brauchen.
Was ist denn da das
heute ein Massenphänomen?
Aber wo ist das Kriterium, da mehr zu haben? Wer definiert denn? Jetzt sind wir wieder bei der Fremddefinition. Wir sprachen vorhin über die Werte, Verantwortung, Solidarität. Jetzt kommt die Definition. Jemand sagt, du hast mehr, als du brauchst. Wer legt das denn fest, was ich brauche?
So darf es ja nicht sein. Dann ist ja schon dann ist schon vorbei. Das müssen Menschen selber empfinden und sie tun es tatsächlich auch.
Also ist das dann der Verantwortungsaspekt? Vielleicht,
nö, das ist ja noch ein Schritt von der Verantwortung entfernt. Aber wir vererben im Moment 400 Milliarden Euro jedes Jahr. Und zwar in eine Generation, die das erste Mal als Generation spürt und versteht gleichermaßen, dass wir dieses Geld an die Arbeit bringen müssen, um Gegenwartsprobleme zu lösen, weil die Folgekosten der ungelösten Probleme viel zu teuer für uns alle werden. Um es ganz klar zu machen, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, dann ist es in 10 Jahren 3 bis 5 Mal so teuer, dasselbe Problem zu lösen. Kein legales Geschäft der Welt gibt einem diese Rendite. Es ist also kollektiv komplett rational, Probleme wie den Klimawandel, aber auch Einwanderung, Chancengleichheit, viele andere heute zu lösen, weil sie morgen viel teurer werden. Wie macht man aber diese kollektive Rationalität zu etwas, was ein Einzelner spürt? Und das passiert gerade in der nächsten Generation von Vermögenseigentümern, mit denen ich spreche, die sich fragen, was kann ich eigentlich tun? Weil ich weiß, die Antwort der vorherigen Generation, meine Eltern und Großeltern, pass auf dieses Geld gut auf, gib es in die nächste Generation weiter, am besten doppelt so viel. Das ist keine sinnvolle Antwort mehr, nicht nur als Gesellschaft nicht, sondern auch für eine einzelne Familie keine sinnvolle Antwort mehr. Und da beginnt jetzt die Ratlosigkeit, aus der dann, nenn es Verantwortung, aber nenn es vor allem ein individueller Auftrag an das Geld wird, eine veränderte Definition, wozu ist dieses Geld eigentlich da. Nämlich die Welt zu sichern, in der wir und unsere Kinder noch leben wollen. Das ist die vernünftigste Investitionsstrategie für Millionen Menschen heute, die über Vermögen verfügen. Es gibt immer wieder in unserem Leben Momente, da werden wir auf ein Problem gestoßen und machen es für eine Weile zu unserem.
Mhm.
Das passiert, glaube ich, jedem in der Gesellschaft.
Idealerweise.
Ja, also mir ist bisher noch niemand begegnet, der diese Momente nicht hatte. Die Frage ist, was machen wir dann? Ja, manche haben Zeit, können sie draufwerfen, andere können eben Geld draufwerfen.
Woran hast du gemerkt, das ist das Thema und der Moment?
Für mich?
Ja, bei deinem?
Ja, weil ich selber ein Systemversagen aus der ersten Reihe, eher Backstage erlebt habe. Du hast erwähnt, ich war Generalsekretär des Bundesverbands Deutscher Stiftungen, sehr jung, noch mit Ende 30, in einer Position, in der Leute eher später auftauchen in ihrem Leben und bewahren, was da ist. Ich war in einer ganz anderen Lebensphase. Ich wollte und will Milliarden an privaten Vermögen bewegen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Und ich habe gemerkt, dass die Stiftungen eigentlich die Infrastruktur unserer Gesellschaft, um Großzügigkeit zu organisieren, in Wirklichkeit was ganz anderes tun mittlerweile. Sie sind eher Instrumente zum Fesseln von Wohlstand als zum Entfesseln von Wohlstand. Das liegt daran, dass der typische Weg von jemandem, der sich heute mit Geld engagieren möchte, mit mehr Geld, und jetzt frag mich nicht wie viel, 6-, 7-, 8-stellig, dieser typische Weg führt heute über einen Steuerberater, Stiftungsanwalt und Privatbank, und alle drei haben den Anreiz, dieses Geld möglichst festzuhalten und von diesem Geld zu profitieren.
Hat der Verband, als du damals dort angefangen hast, gewusst, mit welcher Mission du unterwegs bist? Weil da haben sich ja ganz schön jemand ins Haus geholt.
Na, ich glaube, sie haben sich jemand... Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ich hatte vorher Ashoka geleitet und schon eine nächste Generation von Vermögenseigentümern, Sozialunternehmern zusammengebracht. Das war eine Szene, mit der sich der Verband verbinden wollte, denn ein Verband will verbinden. Und dass sie sich jemanden ins Schaufenster stellen, der das Schaufenster durchschlagen will.
Hast du vorher gewusst oder hast du
es nicht gewusst? Nein, ich habe es auch selber nicht gewusst. Aber ich habe die Dissonanz gespürt und gemerkt, dass ich nicht der Vortänzer eines Systems sein kann und will, das Geld eher fesselt als entfesselt. Ja. Und man kann das von innen heraus verändern. Das habe ich versucht. Ich habe meinen Kopf gegen die Wand gehauen. Aber das Wesentliche, das Potenzial liegt eigentlich woanders. Das Potenzial liegt nicht darin, sich um die vielleicht 100 Milliarden, vielleicht ein bisschen mehr Euro zu kümmern, die an Vermögen schon in Stiftungen gebunden sind und nur durch komplizierte Regeländerungen verändert werden können. Das eigentliche Potenzial in unserer Gesellschaft liegt darin, das Geld neu und anders zu programmieren, das noch vor der Tür des Stiftens ist, das sich noch nicht entschieden hat. Und das ist das, was wir mit Because machen. Wir machen ein Angebot, mit einer Digitalplattform, digitalen Stiftungskonten an Menschen, die sich mit Geld in jeder Größenordnung engagieren wollen. Von 5 Euro Student bis 5 Millionen Euro Erbe. Und das komplett digital, ohne jemals einen Dienstleister zu sehen, der damit ein kommerzielles Interesse verdient und miteinander zu lernen und zu geben.
Also über das Geld nachzudenken, bevor es für mich Herr Klingbeil tut.
Ja, jetzt können wir darüber eine politische Auseinandersetzung führen. Ich habe mal über Werbestrategien nachgedacht, sozusagen als Christian Lindner noch Finanzminister waren, wollen Sie, dass dieser Mann Ihr Geld ausgibt? Ich glaube, das hätte gut funktioniert. Ich habe es aber nicht gemacht. Man sollte sich von Politik fernhalten als Unternehmer, weil ich ja will, dass sich alle engagieren.
Ja.
Aber ja, du hast natürlich recht. Nach dem Steuernzahlen, das ist mir ganz wichtig, beginnt das freiwillige Engagement mit Geld. Und das ist ja aus einem guten Grund auch steuerlich begünstigt, sodass der Staat einem praktisch was obendrauf gibt. Und ja, das ist der Bereich, in dem man bestimmen kann, was das eigene Geld tut, anders als mit den Steuern.
Felix, du hast, um mal auf den Aspekt weg von der volkswirtschaftlichen oder ökonomischen Dimension nochmal zu dir. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja selbst Unternehmer, sind Menschen, die angestellt sind, die vielleicht aber auch darüber nachdenken, sich vielleicht auch zu verändern irgendwann mal, vielleicht selbstständig zu machen. Du hast jetzt gegründet, relativ spät im Leben. Andere machen das mit Anfang 30. Wie fühlt sich denn das jetzt so an mit um die 50, die du bist, wenn ich das sagen darf?
Ja. Toll. Du hast recht, wir verbinden Gründen oft so mit den 20ern, wenn man nichts zu verlieren hat. Die Statistik sagt, dass Gründer in der Mitte des Lebens deutlich erfolgreicher sind.
Okay, das ist schon eine erste gute Botschaft für alle über 25.
Die Statistik, die ich mir rausgesucht habe zum Glauben.
Es ist nicht zu spät, wenn man schon über 25 ist.
Nein, überhaupt nicht. Mhm. Und es ist ganz beglückend, weil ich schon sagen, viele, viele Netzwerke in meinem Leben eingesammelt habe, Vertrauen aufgebaut habe und das Gefühl habe, eine kleine Bewegung eigentlich in dem abzubilden, was ich heute mache, das wäre als 20, 25, 30-Jähriger gar nicht möglich. Damals habe ich auch schon gegründet, aber viel kleinere und nicht Wagniskapital finanzierte Unternehmen. Aber ich glaube, das Bild, was wir vom Gründen haben, sollten wir mal updaten. Wir brauchen eine Gesellschaft von Gründenden, von Menschen, die sich zutrauen, groß und klein und miteinander zu gründen. Und das ist eine viel überzeugendere Antwort auch auf, wir wollen ja nicht über Volkswirtschaft reden, wir wollen mal über das Individuum sprechen.
Mhm.
Es ist unfassbar beglückend und es ist es gibt eine gewisse Fallhöhe und ein gewisses Risiko, das ist klar. Aber ich glaube, das gibt es am Arbeitsmarkt für Beschäftigte genauso. Wir leben in den vergangenen Jahren zunehmend in einer Zeit, in der die Produktionsmittel, wenn ich das mal so marxistisch formulieren darf.
Nein,
aber die Produktionsmittel liegen ja in unserer Hand. Wir haben beide einen Laptop hier vor uns. Mit diesem Laptop kann man heute mit natürlicher Sprache, also diktieren, muss noch nicht mal tippen können, in einen KI-Assistenten beliebige Ideen hinein diktieren und daraus werden fertige Prototypen. Das ist in den letzten Jahren passiert. Jeder von uns kann heute ein Millionenpublikum erreichen mit einer Idee, ohne technische Kompetenzen zu haben.
Ja.
Du produzierst einen Podcast, und zwar in einer Qualität, vermutlich, wenn Menschen das hier hören, die vorher nur Radiosendern mit einem riesen Budget zugänglich waren. Du bist ein Meinungsunternehmer geworden in deinem kleinen Maßstab. Du tust etwas, was vorher nur wenigen vorbehalten war. Das kann heute jeder. Und das fasziniert mich.
Ja.
Und diese Entfesselung von individuellem Potenzial, wenn die auf die Entfesselung von Kapital trifft.
Jetzt ist er wieder.
Ja.
Ja.
Und das kann jeder.
Ja.
Jeder von uns kann mit einer eigenen Idee unternehmerisch tätig werden. Alles, was wir brauchen, ist ein Laptop und Selbstvertrauen.
Genau. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Verantwortung. Ich versuche mich mal mit einer Definition, die weg vom Lehrbuch ist. Verantwortung ist da, wo ich etwas tue und dann auch ein Stück in die Haftung bzw. in die Konsequenzen hineingehe, die eventuell sowohl das Scheitern als auch der Erfolg hat, was dann zu Selbstwirksamkeitserfahrung führt. Also ich glaube, ist nicht das Befriedigende, ich gucke jetzt zurück zu mir, meinem Werdegang, der jetzt seit 25 Jahren auch selbstständig sein. Ich habe zwei Unternehmen gegründet, eben auch, aber das Befriedigende ist, wie ich eben schon gesagt habe, ich erlebe es als befriedigend zu wissen, ich hafte für das, was ich tue, aber ich erlebe umso mehr Selbstwirksamkeitserfahrung, mehr als ich es im Angestellten-Dasein hatte. Ist das nicht auch eine Motivation?
Ja, ja, bestimmt. Vermutlich kennt jeder Angestellte das, dass man irgendwann an die Grenzen des Jobs stößt, schmerzhaft. Da ist ein blöder Vorgesetzter oder ein Aufsichtsrat oder ein Gesellschafter, die nicht verstehen, was man eigentlich machen möchte. Und typischerweise enden wir dann an diesen Grenzen. Sagen, ja, aber es ist doch wenigstens sicher. Aber es ist nicht mehr sicher. Wir sind in einem gesellschaftlichen Moment großer, großer Unsicherheit. Die einzige Sicherheit, die wir haben, ist die, die wir selber herstellen. Also raus aus der Box, rein ins Gründen, die Sicherheit selber bauen. Und wir haben ein soziales Sicherungssystem, wir haben Ersparnisse als Gesellschaft, wir haben eine Generation, die investieren möchte, die nicht weiß, wohin mit ihrem Geld. Das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber es ist tatsächlich so, dass wir mehr Geld haben, als wir tatsächlich unternehmerisch an die Arbeit bringen. Deshalb investieren wir es irgendwo an den Kapitalmärkten, sodass wir nicht wissen, was es tut. Mhm. Wir könnten außerhalb unserer individuellen Boxen so viel mehr erreichen. Und ja, das ist eine persönliche Befreiung. Und das ist was ganz anderes als so ein von außen aufoktroyiertes Verantwortungsgefühl. Du solltest mal. Nee, überleg, was du willst und dann mach das egal, wo die Box gerade steht.
Da bin ich sehr bei dir. Ich würde nochmal auf die Idee kommen oder die Frage Richtung Führungskräfte. Wenn du dir vorstellst, sind einige von unseren Hörern da an der Position, die haben zum ersten Mal vielleicht jetzt Verantwortung für ein Team. Also sie übernehmen die Führung von einem Team. Ob sie Verantwortung übernehmen, ist die zweite Frage. Aber in der Regel wird es gekoppelt. Oder für eine ganze Organisationseinheit. Gibt es einen Rat, den du Menschen mitgeben würdest, die zum ersten Mal in diesen Dunstkreis, nenne ich es, Verantwortung kommen, worauf sie achten sollen?
Ja, ich glaube schon. Ich habe selber sehr jung Verantwortung für Teams und dann für eine Organisation übernommen. Und das, was ich sagen kann, ist, immer wenn ich mich verstellt habe, war ich nicht besonders effektiv. Immer wenn ich mich verwundbar gemacht habe, wenn ich den echten Felix rausgelassen habe, wenn ich gesagt habe, was ich nicht weiß, dann bin ich effektiv geworden. Übrigens auch nach außen hin. Die Kraft einer offenen Frage, zu der man selber noch nicht die Antwort weiß, viel besser als jeder Verkaufspitch.
Also auch der Mut auch zuzugestehen, sich auch zuzugestehen, dass man nicht alle Fragen beantworten muss, nur weil man in der Führungsrolle ist.
Total. Die größten Fundraising-Erfolge habe ich aus Gesprächen gehabt, in denen ich eine offene Frage formuliert habe. Und dann hat mein Gegenüber nicht ein Produkt gekauft, sondern mir geholfen, die Antwort zu finanzieren. Das ist natürlich viel, viel selbstwirksamer für mein Gegenüber. Ist jetzt keine Verkaufsmasche gewesen, es war authentisch. Ich habe mit meinen Kindern auf dem Spielplatz gesessen und mit Investoren auf dem Spielplatz überlegt, wie lösen wir jetzt dieses Problem. Daraus sind nicht nur die wichtigsten Freundschaften geworden, sondern auch daraus ist das meiste Geld geflossen. Nicht instrumentell, sondern wenn wir uns als Menschen zu erkennen geben und als Menschen zu Menschen über unsere Unsicherheiten und offenen Fragen reden, dann entstehen daraus aus meiner Sicht oft die belastbarsten Beziehungen und auch das meiste Geld. Anders als wenn wir uns als junge Führungskräfte oder auch Führungskräfte noch in der Mitte des Lebens versuchen zu strecken, jemand derjenige zu sein, der vorher auf dem Job gesessen hat.
Lieber Felix, wir nähern uns dem Ende des Podcasts. Ich würde gerne noch mit ein paar kleinen privaten Sentenzen aufhören. Oh je. Ja, ja. Die kleinen Satzergänzungen zum Abschluss. Ich würde dir dich einladen. Ich sage einen Satz und du kannst ihn ja mal beenden. Ganz spontan aus dem Bauch. Wenn ich einen Tag komplett frei habe, dann?
Dann mache ich ehrlich gesagt genau das Gleiche wie an allen anderen Tagen auch, weil es mich so glücklich macht. Wenn ich was anderes an einem freien Tag machen würde, würde ich vielleicht auch was an meinen anderen Tagen ändern.
Klingt gut, weil frei heißt dann eben nicht...
Ich bin frei, ich bin jeden Tag frei.
Schöner Punkt. Ein Buch, das jede Führungskraft lesen sollte oder jeder Führungskraft gut tun würde. Hast du eine Empfehlung?
Du weißt ja nachher noch auf mein Buch hin, oder?
Kannst du gleich selber machen.
Nein.
Ich stell's in die Show Notes.
Nein, nur ein Spaß. The Triumphs of Experience.
Heißt das Buch.
Heißt das Buch. Und ist eine Auswertung der am längsten laufenden Längsschnittstudie menschlicher Entwicklung. Was macht uns glücklich? das ist beobachtet worden an 80, 90, 100-Jährigen. Und ich habe aus diesem Buch und den Geschichten so viel Zuversicht, wie aus keiner anderen Lektüre.
Das kommt in die Shownotes, genauso wie der Kontakt zu dir, zu Because. Letzte Satzergänzung. Die größte Fehleinschätzung über mich durch andere lautet?
Ich habe weder Jura studiert, noch komme ich selber aus einer vermögenden Familie.
Lieber Felix, ganz herzlichen Dank für dieses sehr besondere Gespräch.
Danke, Kai.
Das war's für heute vom Coach Talk. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sage Tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann. Wie hat euch der Podcast gefallen? Ich freue mich auf eine Bewertung von euch, entweder hier in den Shownotes oder auch direkt bei Spotify. Herzlichen Dank.